Talk mit Thies.
Mittlerweile ist Janina Fautz schon kein Nachwuchstalent mehr, so viele Filme, wie sie gemacht hat. Die wilden Kerle zum Beispiel, Das weiße Band oder in Wilsberg war sie mehrfach zu sehen. Jetzt im Kino in Meine teuflisch gute Freundin. Hallo nach Berlin.
Hallo.
So, die Pelzerin eigentlich, ne?
Ja.
Aus Hahnhofen.
Genau, mittlerweile wohne ich in Speyer, aber ja, noch wohne ich in der Pfalz.
Sprichst du denn Pelzisch auch richtig?
Leider nicht.
Ach was?
Leider nicht. Ich würde ganz gerne Pelzisch können, aber meine Eltern kommen eben nicht aus der Pfalz und bei uns zu Hause wurde das nicht gesprochen und dann, dann kann man das leider nicht.
Also ganz neu im Kino, jetzt zu sehen, auch in Meine teuflisch gute Freundin. Also da geht es ja um die Tochter des Teufels, die will eigentlich viel böser sein, ja, als sie bisher darf und wettet damit dem Vater, dass sie innerhalb einer Woche einen guten Menschen zum Bösen verführen kann und sie sucht sich dich aus.
Ja, der Teufel sucht sich mich
aus.
Der
Teufel sucht sich
genau,
dich aus.
Genau, sie möchte das ja schaffen, weil der Deal mit ihrem Papa ist auch, dass wenn sie es nicht schafft, dass sie dann in der Buchhaltung arbeiten muss für immer und ewig. Ja. Das möchte sie natürlich verhindern. Und aber der Vater hat sich natürlich den härtesten Brocken ausgesucht, den er finden konnte. Und genau. Das ist Greta Birnstein.
Die gutmütige Greta aus einer Ökofamilie.
Genau.
Auch noch. Sag mal, die gutmütige zu spielen, das ist eigentlich schwerer als die böse zu spielen, ne? Generell meine ich.
Oh, das ist schwer zu sagen. Also die beiden Rollen waren sehr extrem und sehr speziell und hatten, glaube ich, beide ihre Schwierigkeiten. Böse Rollen sind meistens die spannenderen tatsächlich. Aber ich habe mich trotzdem, also als ich das Drehbuch gelesen habe, war ich total verliebt in Greta und habe mich mega gefreut, dass ich sie spielen darf und hatte auch sehr viel Spaß dabei. Also man kann auch die lieben Rollen spannend spielen. Hoffe ich zumindest, dass mir das gelungen ist.
Was sind denn die Herausforderungen, eine gutmütige Rolle zu spielen?
Besonders bei Greta, sie ist eben kein normales, liebes Mädchen, sondern ist ja wirklich das liebste Mädchen, das der Teufel auf der Welt nur finden konnte. Also sie ist wirklich so frei von jeglichem Egoismus, denkt nie an sich selbst, will immer nur, dass es allen anderen gut geht, ist nur voller Herz und Liebe für alle Menschen, auch die, die böse zu ihr sind. Und das ist natürlich ein Extrem, dass es sich schon ein bisschen schwierig ist, so reinzufühlen und das sich ja durch den ganzen Film ziehen muss. Man muss das einfach spüren, dass sie irgendwie nur voll aus ihrem Herzen spricht.
Ja. Und was war dein Ansatz jetzt zum Beispiel?
Ja, ich hatte jetzt keinen Trick oder so.
Nee, aber an was kann man arbeiten? Also ganz speziell an der Mimik, an der Art und Weise, wie man spricht.
Also klar, ich habe mir schon auch so eine Gestik und eine Körperhaltung von Greta überlegt. Ich habe zum Beispiel, wenn man sieht, immer wenn ich renne, habe ich mir so eine Ente als Vorbild genommen. Wie so das, Greta rennt wie so eine Ente, immer sehr watschelnd und sehr, dass es ein bisschen lustig auch aussieht und so ein bisschen tollpatschig und sehr ungrazil. Also sie kann sich einfach auch nicht besonders weiblich und besonders schön bewegen, sondern bei ihr ist alles so ein bisschen unbeholfen. Also ich habe mir schon so eine gewisse Körperhaltung und wie sie sich bewegt, überlegt für Greta. Mhm. Und ich glaube, das passt ganz gut.
Und wie kamst du jetzt auf die Ente?
Ich weiß es auch nicht. Ich hatte so das Gefühl, Greta rennt wie eine Ente. Das war so meine Assoziation damit.
Wie wurdest du eigentlich entdeckt überhaupt? Denn du spielst ja schon seit so vielen Jahren in Filmen mit, im Kino, im Fernsehen. Ich glaube, das ja seit dem 8., seit dem 9. Lebensjahr schon. Wie fing's an?
Also so wirklich entdeckt wurde ich eigentlich gar nicht. Das ging tatsächlich von mir selbst aus. Also ich war mit meine Oma wohnt in München.
Ja.
Und ich war sie besuchen und war in Bavaria Filmstudios, habe so eine Studiotour gemacht. Und da ist eine große Kinderagentur drin, die rumgelaufen sind und Kinder angesprochen haben und eben Werbung für einen Kinderschauspielkurs gemacht haben.
Ah.
Und den wollte ich dann unbedingt machen und habe ihn mir zum 8. Geburtstag, war das damals, gewünscht.
Ja.
Und so bin ich dann über diesen Schauspielkurs in diese Agentur aufgenommen worden und über die Agentur dann irgendwann zu ersten Castings gekommen. Und dann hat irgendwann der erste Dreh geklappt. So war das irgendwie, hat sich das alles so ergeben.
Du hattest sehr früh natürlich auch schon dann diese Agentur.
Genau.
Die dich vertreten hat. Aber bei diesem unglaublich erfolgreichen Film, Das weiße Band, bei dem du ja dabei warst, da wollten sie dich eigentlich nicht zum Casting schicken dafür. Ne? Warum?
Ja, das war ein sehr, sehr großes Casting. Also da waren wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viele Kinder. Es gab ja 10 Kinderrollen zu vergeben und dann noch mehrere Kleindarstellerrollen. Und der Regisseur hatte ein mordsmäßig großes Casting veranstaltet und ich habe eben nicht in Berlin gewohnt, das hat in Berlin stattgefunden und für mich ist das ja für jedes Casting immer auch ein Aufwand, dahin zu kommen. Und ja, sie hatte damals eben gedacht, dass die Chance ist so gering, sich da durchzusetzen, weil es einfach viel zu viele sind, dass ich diesen Act nicht machen muss, extra nach Berlin zu fahren. Mhm. Und dann habe ich ihn aber trotzdem gemacht. Ja. Und ja.
Wusste das die Agentur?
Ja, die wusste das. Aber es war ja die richtige Entscheidung. Also ich meine, das Problem ist, du hast ja bei Castings immer die Situation, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man es nicht kriegt, höher ist, als dass man es kriegt. Es sind immer viele Leute da, die sich bewerben und am Ende kann es nur einer spielen. Und diese Situation hast du eigentlich immer. Wenn man deswegen nicht zu einem Casting geht, dann darf man zu keinem gehen.
Nun hast du aber eine Agentur, dass die dich ja berät. Und trotzdem hat die kleine Jani dann gesagt, nee, ich mache das trotzdem.
Ja, ich wollte da sehr gerne dabei sein und ich habe gedacht, ich muss es mindestens versuchen.
Dieser Film, das weiße Band, ein Schwarz-Weiß-Film, der kurz vorm Ersten Weltkrieg spielt und es geht um Angst und Schuld und Hass und Gewalt. Das ist ja ein harter Stoff eigentlich, auch vor allem für eine 12-Jährige damals. Wie hat man denn sichergestellt, dass du keinen psychischen Schaden erleidest?
Also wir haben tatsächlich damals das Drehbuch auch gar nicht so ganz gelesen. Wir hätten auch das Drehbuch gar nicht so wirklich verstanden. Das ist ja wirklich auch eine sehr komplexe Geschichte. Aber wir hatten eine sehr intensive Vorbereitung mit einem Kindercoach. Mhm. Markus Schleinzer heißt er, ist wirklich ein ganz, ganz toller Coach, der selber auch als Schauspieler und als Regisseur auch arbeitet. Und der hat mit uns lange davor gearbeitet, also sehr spielerisch am Anfang. Wir waren ja eine große Gruppe von Kindern. Wir haben sehr spielerisch angefangen und dann wirklich in den Familien, es geht ja um einzelne Familien, zusammengearbeitet, was eben unsere Familie, was wir für eine Familie sind, was wir für eine Beziehung zu den Eltern haben, die für uns ja damals überhaupt nicht nachvollziehbar war. Das war die Kinder hatten ja, die haben ihre Eltern gesiezt und es war ein komplett anderes Verhältnis, als wir das kennen. Und dass man da uns erstmal ranführt, was Eltern in dieser Struktur für die Kinder bedeutet haben. Und mit ihm haben wir wirklich sehr, sehr viel gearbeitet. Und er war auch beim Drehen immer dabei und hat uns da immer unterstützt. Und ich muss sagen, obwohl das ja ein sehr ernster Film war und wir auch am Set, auch die wirklich kleinen Kinder, ich war ja nicht die Jüngste, es gab ja noch deutlich jüngere Kinder, die dabei waren, sehr diszipliniert wirklich gearbeitet haben, hatten wir trotzdem auch total viel Spaß. Also wir hatten in Pausen und vor allen Dingen an drehfreien Tagen und nach Drehschluss haben die Kinderbetreuer ganz tolle Sachen mit uns gemacht. Also es war jetzt keine tragische, schwere Zeit, sondern wir hatten da auch eine ganz tolle Zeit zusammen. Wir sind ins Schwimmbad gegangen und bowlen und haben all so eine Sachen auch gemacht und haben teilweise an der Ostsee gedreht, wo wir in so kleinen Hütten am Strand gewohnt haben. Mhm. Also ich habe das jetzt nicht als eine ganz tragische, schwere Zeit in Erinnerung, sondern es war wirklich auch eine sehr, sehr schöne Zeit.
Dann hat aber auch wirklich geholfen, dass, und mir fällt natürlich gerade ein, dass das auch öfter gemacht wird, dass gerade diese Kinder, wenn die das große Ganze gar nicht verstehen können und auch sollen, dass die wirklich nur Teile dieses Drehbuchs einfach auch bekommen und den größeren Zusammenhang noch gar nicht wissen. Das hilft dann wahrscheinlich auch, diese Leichtigkeit zu behalten.
Ja, also ich denke, ich hatte auch zum Beispiel bei meinem dritten Film war das, da habe ich keinen Text auch wirklich bekommen. Also ich habe generell auch wenig gesprochen, da war ich halt noch deutlich jünger, da war ich 10 war ich, glaube ich, 9 oder 10.
Ja.
Und da hat die Regisseurin auch einfach davor mit mir gesprochen, hat gesagt, in der Szene ist dir jetzt ganz wichtig, dass du von deiner Mama erzählst und wie schön das alles war, aber ich hatte eben keinen festen Text, den ich auswendig gelernt habe. Mhm. Und das hilft vielleicht bei Kindern.
Und das fiel dir leicht auch?
Das war ein ganz, ganz toller Dreh.
Ja. Suchkind 312 oder welcher Film war das?
Mord in aller Unschuld.
Mord in aller Unschuld.
Genau.
Mhm.
Und das, das war ein ganz toller Dreh und das hat mir total geholfen. Also, dass man eben diese Freiheit hat.
Also bei Das Weiße Band, dieser unglaublich erfolgreiche Film mit Goldene Palme und Oscar-Nominierung und Golden Globe, da warst du ja eben Erna, die sehr darunter leidet, auch dass das Dorf immer gewaltbereiter wird. Was waren denn die schwierigen Szenen für dich damals, die 12-Jährige, die 13-Jährige?
Die Szenen waren eigentlich alle nicht einfach. Ich hatte eben zwei Szenen, in denen ich sehr stark weinen musste. Mhm. In der einen von Anfang an. Das hat ganz gut funktioniert, weil ich da wirklich alle Zeit der Welt bekommen habe. Die haben, also vor meiner Nahen war komplette Ruhe und ich hatte genauso viel Zeit, wie ich eben gebraucht habe. Und in dem Moment, wo ich soweit war, haben wir angefangen zu drehen. Und das ist natürlich leichter, weil man sich davor in aller Ruhe selbst da reinfinden kann. In der anderen Szene musste ich mitten in der Szene anfangen, was viel schwieriger ist, weil du eben nicht davor dich komplett für dich zurückziehen kannst, sondern das in der Szene entstehen muss. So. Und das war auch eine sehr, sehr lange Szene, die ging über 6 Seiten und wir waren eben zu zweit nur. Also die war schon sehr hart. Das war, würde ich sagen, meine schwerste. Das war die, wo ich dem Lehrer erzähle, dass ich was ganz Schlimmes geträumt habe, dass dem Kali was ganz Schlimmes passieren wird. Die war schon sehr hart, ja.
Und das mit dem Weinen, ich meine, später erarbeitet man sich so gewisse Techniken als erfahrener Schauspieler. Wie hat es damals bei dir funktioniert? Denn man steht ja dann doch ein bisschen unter Druck, weil es klappen muss vor der Kamera.
Das stimmt schon. Tatsächlich hat Markus und auch unser Regisseur das sehr gut hinbekommen, dass der Druck so gering wie möglich ist. Also vor allen Dingen auch bei dieser einen Szene, wo ich von Anfang an weinen konnte, ja, habe ich null Zeitdruck bekommen.
Mhm. Aber ja, je länger es dauert, desto größer wird der Druck dann.
Ja, das stimmt natürlich.
Hilft man auch mit Zwiebeln oder sowas auch nach, indem man so ein bisschen irgendwas, was einen zum Weinen bringt. Das wird ja auch gemacht in der Schauspielerei.
Das stimmt, das wird auch gemacht, ja. Es hat in dem Fall gut funktioniert, weil vor allem bei der Verhörszene ich auch extrem angeschrien wurde und so. Und das hilft, also man darf es nicht unterschätzen, wie viel vom Spielpartner davon kommt.
Ja, ja, klar.
Also mir hat es extrem einfach geholfen, was mein Spielpartner in dem Moment gespielt hat. Und er ist mich so angegangen, dass es irgendwie automatisch passiert, auch wenn man weiß, dass es natürlich alles nur gespielt ist. Aber irgendwie ist es so eine unangenehme Situation, dass das dann doch sehr leicht passiert, dass man plötzlich anfängt zu weinen.
Ja.
Also es ist ja nicht immer nur die eigene Leistung, sondern es ist sehr auch davon abhängig, was der Anspielpartner macht.
Na klar. Also wie man weint, das war wahrscheinlich nicht Teil dieses Kinderschauspielkurses, ne, in München damals gewesen.
Nein, das war deutlich leichter noch. Da waren wir alle noch ganz klein. Da ging es eher um lustige Szenen.
Ja. Du warst dann auch mit bei der Oscarverleihung zum Beispiel, als die Crew dabei war. Da warst du, glaube ich, so 14. Welche Momente und welche Bilder von dieser unglaublichen Veranstaltung, da hast du wahrscheinlich auch die ganze Zeit gedacht, ich träume. Welche Bilder hast du da noch in Erinnerung?
Also bei den Oscars war es so, dass wir, das war auf jeden Fall ganz toll, wir hatten auch um die Oscars rum wirklich tolle Veranstaltungen, aber bei der Verleihung selber hatten wir kein Ticket für in den Saal rein. Da gibt es pro Filmteam immer nur ganz wenige Tickets.
Ja.
Und wir waren quasi in einer Nebenveranstaltung, also direkt neben dem Kino sind mehrere Räume, in denen dann die restlichen Filmteams quasi sind.
Mhm.
Und da war es sehr, sehr hektisch, sehr voll. Da war, ja, es war eine sehr unruhige Stimmung die ganze Zeit. Es war natürlich trotzdem total besonders, da dabei zu sein. Aber ich muss sagen, für mich war die noch schönere Erfahrung tatsächlich Cannes.
Ja.
Weil das war eben unsere Premiere und wir waren alle so aufgeregt, diesen Film zu sehen und dann in so einer besonderen festlichen Atmosphäre. Und da waren wir eben auch mit im Saal und haben alles mitgemacht. Und das war für mich wirklich absolutes Highlight und eine Wahnsinnserfahrung.
Und was war das Faszinierende jetzt an diesem Abend? Waren es die anderen Menschen, die da um einen rumlaufen? Oder dass man plötzlich so im Mittelpunkt steht und sich alle für dich interessieren?
Dieser riesige rote Teppich und diese unfassbare Menge an Fotografen, was ich davor so noch nie hatte, das war schon sehr beeindruckend, als kleines Mädchen darüber zu laufen. Und dann wir waren wirklich in einem ganz, ganz großen Kinosaal und es war so eine besondere festliche Stimmung, die ich dann doch definitiv auch verstanden habe, auch wenn mir vielleicht das Ausmaß dieser Verleihung nicht ganz bewusst war.
Ja.
Aber das hab auch ich mitbekommen dann.
Und diese Massen von Fotografen an diesem riesigen roten Teppich, haben die dich ein bisschen nervös gemacht? Oder
ja,
bist
natürlich
du wie ein Fisch im Wasser auf einmal?
Nein, da war ich natürlich nervös. Ich glaube, wir alle. Also wir saßen da im Auto drin und als wir dann vorgefahren sind und diesen riesigen Teppich und diese ganz vielen Fotografen gesehen haben, ich glaube, da waren wir alle sehr, sehr, sehr nervös.
Und welcher Prominente ist an dir vorbeigelaufen, den du sonst aus dem Kino kanntest?
An unserem Premierenabend niemand, aber wir waren davor in einem Restaurant essen, direkt neben Kino. Und da war neben uns die Crew von Inglourious Basterds essen.
Mhm.
Und dann wollten wir natürlich unbedingt hin und Fotos machen. Und dann wurde uns aber gesagt, das können wir nicht machen. Die gehen hier essen, damit eben niemand sie anspricht. Dann können wir jetzt nicht da Fotos machen. Aber wir waren natürlich, ich meine, da kommt man ja nie so nah ran. Wir waren irgendwie ganz junge Mädels. Wir wollten natürlich Fotos machen, aber wir durften leider nicht.
Du bist ja auch in den sozialen Netzwerken natürlich vertreten. Hast du denn inzwischen bei Instagram mehr Follower als dein Fake-Profil?
Ja, Gott sei Dank. Ja, ich hab erst sehr kurz Instagram.
Ja. Yeah.
Ja, weil ich das irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe das davor nicht so wirklich mitbekommen, aber ich habe jetzt mittlerweile verstanden, dass es einfach auch eine tolle Möglichkeit ist, gerade für, wenn man eben Filme im Kinder-Jugendbereich macht, wie jetzt auch meine teuflisch gute Freundin, dass es einfach eine tolle Möglichkeit ist, mit den Leuten in Kontakt zu treten.
Denn es ist ein komisches Gefühl, wenn es so ein Fake-Profil gibt, über das man gar keine Kontrolle hat, aber die Leute denken natürlich, das ist dein offizielles Instagram-Ding, ne?
Ja, zumal ich dann eben gerade angefangen hatte und dieses Fake-Profil schon viel länger gab und sie dadurch halt viel mehr Abonnenten hatte als ich. Und natürlich denken die Leute, dass das Profil mit den meisten Abonnenten das Richtige ist.
Und du auch keinen blauen Haken gekriegt hast.
Ja, ich habe bis heute keinen. Ich habe das noch nicht so ganz durchschaut, wie man den bekommt. Ich habe es schon versucht, aber es ist irgendwie nicht so ganz einfach tatsächlich.
Ich glaube, ein Arbeitgeber von dir, der sollte sich darum kümmern. Wenn jemand aus der Filmfirma, man selber kann das, glaube ich, nicht machen. Und sagen, hier, ich bin wirklich der Echte. I am the real. Janina Fautz.
Ja, es ist manchmal auch dann, auch auf Facebook gab es auch schon Fake-Profile, die teilweise auch wirklich komische Sachen schreiben und auch teilweise wie Leuten seltsam. Ja, ich habe jetzt kein genaues Beispiel, aber teilweise sehr unfreundlich auch antworten oder mit Rechtschreibfehlern und komischem Satzbau. Und das ist schon ein bisschen doof, wenn die Menschen dann denken, das habe ich geschrieben und teilweise sehr arrogant und unfreundlich schreiben. Das ist schade dann, weil natürlich denken die Leute dann, das war ich und das ist ungünstig.
Klar. Du, viele kennen dich ja auch noch aus dem Tatort Münster zum Beispiel. Da hast du letztes Jahr mitgespielt. Das Mädchen, das behauptete, Thiel sei dein leiblicher Vater. Da warst du mit blauen Haaren und das war keine Perücke, ne?
Nein, die wurden gefärbt.
Die wurden echt gefärbt.
Genau, erst blondiert und dann blau gefärbt.
Kann ja auch gern mal schief gehen.
Ja, das ist auch ein bisschen schief gegangen.
Inwiefern?
Es ging nämlich nicht mehr zurück. Es hieß zuerst so, ja, das ist überhaupt kein Problem. Wir können danach die blaue Farbe einfach rausziehen und dann färben wir da braun wieder drüber und dann bist du vielleicht ein bisschen hellbraun, aber ansonsten gar kein Problem. Ja, so einfach war es leider nicht. Die waren sehr, sehr viele Monate danach grün. Und das ist auch heute noch so, dass es ab und zu durchkommt. Also ich muss die regelmäßig immer wieder tönen, weil sonst der Grünstich wieder durchschimmert. Also so einfach ist es nicht. Ich kann Leuten empfehlen, die sich die Haare blau färben wollen. Es ist ein großer Act, die wieder zur normalen Haarfarbe zurückzubekommen.
Aber in 10 Jahren sollte alles rausgewachsen sein,
oder? Das hoffe ich sehr, ja.
Man stellt sich das so einfach vor, dass man sie irgendwie dann überfärben kann einfach wieder.
Ja, sie haben auch drüber gefärbt. Also das erste Problem war, dass die blaue Farbe nicht rausging. Mhm. Das heißt, sie war eben noch drunter und da wurde dann drüber gefärbt. Und das wird dann einfach grün. Wenn blau drunter liegt, bekommt das einen starken Grünstich. Und mittlerweile geht es wieder sehr gut. Und es kommt nur ab und zu so ein leichter Grünstich durch, den man leicht übertönen kann. Ja. Aber am Anfang war das schon etwas problematisch.
Und du hattest glücklicherweise keine anderen Filmrollen in den Wochen danach, oder?
Doch.
Ach so, und was habt ihr gemacht?
Es gibt roten Farbschaum, den man sich auf die Haare machen kann, den Grünstich neutralisieren. Aber es ist natürlich für die Maske danach etwas kompliziert gewesen.
Ein anderer wichtiger Aspekt deines Lebens. Du warst schon ganz früh Juniorbotschafterin für UNICEF und hast zum Beispiel ein Kinderhospiz unterstützt. Und da warst du auch wirklich 8, 9 oder wann war das schon?
Also als UNICEF-Juniorbotschafterin war ich, glaube ich, ungefähr 8, 9, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau wie alt, da war ich auf jeden Fall noch sehr jung. Ja. Aber ich bin nach wie vor Botschafterin von den Sterntalern in Dudenhofen.
Ein Kinderhospiz.
Also, genau. Und das bin ich jetzt schon ziemlich lange, ich weiß es gar nicht genau wie viele Jahre, aber das hat damals angefangen mit der Kinotour von Wilde Kerle, weil ich da eben bei den Sterntalern angefragt habe, weil ein Kinotour-Stop in der Nähe war, ob es eventuell Kinder gibt, die da Interesse hätten, die Wilden Kerle kennenzulernen. Und da gab es dann einige. Ja. Und über diese Vereinbarung ist das dann eben dann zustande gekommen, dass ich da Botschafterin geworden bin. Und also das ist jetzt echt schon eine Weile her, Wilde Kerle. Und ja, das ist wirklich ein ganz, ganz tolles, sehr unterstützenswertes Projekt, die ganz leider komplett spendenfinanziert sind, obwohl sie eine sehr, sehr wichtige Arbeit für die Familien leisten. Ja. Und das ist ja meine Aufgabe als Botschafterin, darüber zu informieren, wie wichtig die Arbeit ist, die sie leisten. Und vor allen Dingen auch, weil viele Menschen, glaube ich, mit diesem Thema auch nichts zu tun haben wollen, weil sie eben denken, Gott, das ist so traurig und schrecklich und davon will ich gar nichts wissen.
Ja,
das ist aber natürlich ein Problem. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass das Kinderhospiz viel mehr mit Leben als mit Tod zu tun hat und dass das ein sehr schöner Ort ist. Auch für die Familien ist das mehr ein Urlaubs-, ein Kurort, zu dem sie hinkommen, um sich zu erholen, um im Austausch zu sein mit anderen Familien, wo sie eine super ärztliche Versorgung haben, sich aber nicht wie im Krankenhaus fühlen, sondern zu Hause. Und das ist einfach so, so wichtig und die Arbeit ist so unterstützenswert. Und deswegen ist auch meine Aufgabe als Botschafterin, da so Hemmschwellen abzubauen und da ja drüber zu informieren, dass die Unterstützung kriegen, die sie leider dringend brauchen.
Und du hast aber auch selbst Geld gesammelt, ne? Als Kleine.
Ja, das ist schon lange her, aber das stimmt, ja. Damals ein Steppmarathon veranstaltet, genau.
In der Fußgängerzone von?
Oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr.
Aber nicht von Hahnhofen?
Nein, nein, nein. Nein, ich war an verschiedenen Orten. Ich war teilweise in einem Einkaufszentrum auf jeden Fall mal.
Ja.
Aber da war ich noch deutlich kleiner, da habe ich noch gesteppt, das ist auch schon lange her.
Und wie viel ist zusammengekommen?
Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Aber es ist tatsächlich gar nicht wenig zusammengekommen. Ich war nämlich davor, ich habe Sponsoren dafür gesammelt. Also ich habe quasi nicht nur die Spenden, die in dem Moment eingeworfen wurden, sondern ich bin davor zu Firmen, habe die angesprochen, ob sie das sponsern möchten. Und dadurch ist tatsächlich ziemlich viel zusammengekommen. Aber eine genaue Summe weiß ich leider nicht mehr.
Wie kam es denn, dass du so engagiert warst, schon als junges Mädchen, wenn man ja auch andere Dinge im Kopf hat?
Ich weiß nicht, das war mir einfach wichtig. Und jetzt gerade bei den Sterntalern war das eben auch so eine persönliche Geschichte. Die sind ja gerade im Nachbarort und
das stimmt.
Ja, das hat sich einfach ergeben. Und ich bin auch sehr, sehr froh. Das gibt einem selbst ja auch sehr viel.
Janina Fautz, zu sehen im Kino, jetzt gerade in Meine teuflisch gute Freundin.
Ja, und ich würde mich so freuen. Es ist wirklich ein ganz toller Film. Ich meine, ich bin natürlich nicht ganz objektiv, aber es ist wirklich, wir haben so viel Feedback bekommen.
Schön,
von
dass
Kindern
du das erkannt hast.
Ja, wir haben aber so viel positives Feedback bekommen von Kindern und Eltern und Teenies und allen. Also trotz gutem Wetter, bitte geht ins Kino, es wäre uns so wichtig.
Ja, Nina, dann toi toi toi, dass das Wetter schlecht wird.
Dankeschön, ja.
Viele Grüße nach Berlin, bis bald wieder.
Bis dann, tschüss, vielen Dank.
Talk mit Tees.